Die DHV-News vom 8. Mai 2026. GKV und Blüten. Mail-Aktion für Patienten. Musterschreiben an Führerscheinstelle für Erstauffällige. Mit freundlicher Unterstützung von Canazen und Medcan OneStop. Herzlich willkommen bei dieser tollen Sendung der DHV-News mit Spaß, Action, bisschen Geschichte und einer Premiere, glaube ich sogar auch, und Vorbemerkungen. Die erste wäre bezüglich der Speicheltests, die ich letztes Mal, vor zwei Wochen angekündigt habe, dass wir die jetzt im DHV-Shop haben, nämlich die Polizei auch benutzt. Davon sind schon 150 Stück weggegangen. Vielleicht für die denken, wir verdienen uns damit dumm und dämlich. Ja, schön wär's. Ja, wir kriegen auch immer wieder vorgeschlagen, dass wir Merchandise-Sachen in unserem DHV-Shop verkaufen sollten, um ein bisschen was für die Kasse sozusagen für unsere Arbeit reinzuholen. Aber es reicht im Prinzip ja ein bisschen, um den Shop selber am Laufen zu halten und ein bisschen Verpackung und jemand, der da irgendwie rumverpackt, zu bezahlen. Aber groß reich wären wir damit leider nicht. Schön wär's. Wenn ihr die irgendwie billiger haben wollt, kauft sie halt woanders. Aber wir haben immerhin für euch einen guten ausgesucht. Warum ich das aber erzähle, die 150, die den jetzt schon hatten und ausprobiert haben, da würde mich interessieren, wart ihr überrascht vom Ergebnis? Wart ihr erstaunt zum Beispiel, dass der Test negativ war, obwohl ihr eigentlich dachtet, naja, wahrscheinlich würde er noch positiv sein nach meinem letzten Konsum? Oder was umgekehrt, dachtet ihr, ihr seid schon auf der sicheren Seite, aber ist trotzdem noch positiv gewesen? Schreibt doch mal in die Kommentare, wieso eure ersten Erfahrungen damit sind, diejenigen, die den schon ausprobiert haben. Zweiter Hinweis, auf unser Forum. Wir haben ein DHV-Forum, das ist erstmal die erste Nachricht. Viele wissen gar nicht, dass es das gibt, habe ich festgestellt. Es gibt ein DHV-Forum schon sehr lange und das haben wir renoviert vor zwei Wochen ungefähr. Ist jetzt ein bisschen schicker und ist vor allen Dingen besser sortiert. Es war ein bisschen durcheinander, Kraut und Rüben mit den vielen Jahren, dass das schon existiert sozusagen. Und es war sehr auf Aktivismus ausgelegt und auch noch recht diskret. Zum Beispiel gab es bisher kein Grower-Forum. Jetzt gibt es das in den neuen Zeiten des Cannabis-Gesetzes. Könnt ihr euch auch im DHV-Forum über eure legalen Pflänzchen unterhalten. Und ja, natürlich nach wie vor auch über Politik. Das kam jetzt auch auf im Zusammenhang damit, dass ja X, die ehemalige Twitter-Plattform, demnächst die Community-Gruppen einstellt, dass man auch unter anderem im DHV-Forum sich vernetzen kann. Also schaut doch mal rein ins DHV-Forum, Link in der Videobeschreibung. Und jetzt kommt der Spaß rein in die Sendung, nämlich mit dem Rückblick zu den GMM-Demos in Deutschland erstmal. Fangen wir mal an mit dem Global Marihuana Marsch in Freiburg. Ich habe hier vor allen Dingen Material von den Ortsgruppen des DHV, die Sachen organisiert haben und uns Material, Bilder und Videos haben zukommen lassen. In Freiburg super Sonnenschein. Es gab viel Austausch, weil es gleichzeitig einen Infostand und die Demo gab. Die Demo war nicht sehr toll besucht, weil es eigentlich überall so, ja, es gab keine Riesendemo mehr in Deutschland, über 1000 Leute, soweit ich das gesehen habe. Aber am Infostand sind sehr viele Leute vorbeigekommen, guter Standort, schönes Wetter, viele gute Gespräche. Die Leute hatten viel Spaß, es gab große Seifenblasen für groß und klein, sehr interessante, schöne Sache. Es gab Musik dazu von Urklang und Durch und Durch und sie schreiben noch, gemeinsam brachten wir die Stadt zum Beben. Ja, also auch kleine Demos können Freude machen. Ähnlich war das wohl auch in Heidelberg. Auch schönes Sommerwetter, ungefähr 40 Personen, also auch nicht so riesig. Direkt an der Neckarwiese. Aber auch politische Rednerinnen dabei, Linke, Grüne, FDP. Sehr schön, dass sie sich da blicken lassen. Waren auch wohl gut vorbereitet für ihre Reden und haben alle auch noch Verbesserungsbedarf gesehen im Cannabis-Gesetz. Sorry. Heuschnupfenprobleme habe ich im Hals. Ja, auch wieder mit Infostand und viel Reichweite an dem. Dann Thema echte Legalisierung war weiterhin ja, der Hauptpunkt, ja, die Leute davon zu überzeugen, dass wir eben noch weiterkommen müssen, dass wir noch nicht am Ende angekommen sind unserer Pläne, unserer Wünsche sozusagen und dem, was auch für die Gesamtgesellschaft sinnvoller wäre als die aktuelle Regelung. Gute, entspannte Atmosphäre und die Schutzpolizei, schreiben die hier, war während der gesamten Kundgebung zu keinem Zeitpunkt sicht- oder spürbar, haben sich gar nicht blicken lassen großartig, also sehr schön, auch anders als in früheren Zeiten bei Hanfdemos das schon mal gewesen ist. Stuttgart, auch sehr überschaubar, auch an die 50 Teilnehmer, aber Wetter und Stimmung gut. Sie sind auch mit den paar Leuten immer noch, durften sie über die Hauptstraße laufen, weil man so schnell nicht umplanen konnte. Und das hat natürlich dann auch allen wieder Spaß gemacht. Und im Anschluss haben sie dann im Clubhaus, ihrem Vereinsheim vom CSC Stuttgart, noch die Global Marihuana Marsch Games abgehalten, GMM Games, mit Joint-Schnellbau- und Blindbau-Wettbewerb. Und die Sieger bekamen einen Pokal und wurden Sachpreise vergeben. Ja, so viel zum vergangenen Spaß, aber es kommt auch noch zukünftiger Spaß im Zusammenhang mit dem Global Marihuana Marsch erstmal in Berlin. Auch da gibt es wieder Games, wahrscheinlich ähnlich wie jetzt zuletzt in Stuttgart beschrieben, am 9.5., also morgen. Genauso in Darmstadt, GMM Fachgeschäfte jetzt, Global Marihuana Marsch, auch 9.5. Und dann nochmal Nachzügler in Dortmund am 16.5. ebenfalls Global Marihuana Marsch. Und jetzt kommt die Premiere, die ich angekündigt habe, nämlich, ich glaube, das haben wir noch nie gehabt, Bilder vom GMM in Tokio. So, und jetzt kommen wir zu Aktion und Protest. Im Zusammenhang mit den Plänen für die gesetzliche Krankenversicherung, dass die Cannabisblüten aus der Apotheke nicht mehr bezahlt werden sollen, das geht jetzt in die heiße Phase. Der Bundestag ist mittlerweile damit befasst, beziehungsweise ja bald damit befasst. Also jedenfalls ist es durchs Kabinett durch, ist beschlossen worden. Jetzt geht es noch eine kleine Runde, erste Runde über den Bundesrat. Und bald wird sich der Bundestag damit befassen. Noch vor der Sommerpause soll das Ganze verabschiedet werden. Und es geht, wie gesagt, um ein großes Sammelsurium an Einsparvorschlägen. Cannabis ist nur ein kleiner Teil davon. Und diesmal ist das Ganze kritischer noch als bei den Plänen zur Einschränkung von den Plattformen, den Verschreibungsplattformen sozusagen für Cannabismedizin und den Online-Apotheken. Da passiert ja nichts, weil die SPD da nicht mitmachen will. Diese Einschränkungen von der CDU und auch von der Gesundheitsministerin Wagen, geplanten Einschränkungen, die werden einfach von der SPD aufgehalten an dem Punkt. Aber das könnte vielleicht anders laufen jetzt hier beim Thema GKV-Erstattung für Cannabisblüten, weil da hört man nicht viel von der SPD. Da haben die sich noch nicht groß zu geäußert. Und das lässt natürlich die Sorge offen, dass das vielleicht kommen könnte. Was natürlich ein Riesenrückschritt wäre, vor allen Dingen für die, die tatsächlich auf die Blüten angewiesen sind. Muss man natürlich dazu sagen, andere Cannabisprodukte sollen weiter erstattet werden, nämlich insbesondere Extrakte, aber auch ein paar andere, die es noch gibt. Es gibt aber natürlich eine Menge Leute, die tatsächlich die Cannabisblüten brauchen. Die Vielfalt ist größer an Cannabinoid- und Terpenprofilen und so weiter, aber vor allen Dingen geht es auch um die Inhalierbarkeit. Cannabisextrakte kann man eben nicht inhalieren. Und deswegen brauchen viele Patienten die Blüten für einen schnellen Wirkungseintritt, der bei Inhalieren halt viel schneller geht als bei der oralen Aufnahme durch Tropfen. Wir haben als Lobbyverband getan, was zu tun ist, wie auch andere Lobbyverbände, Stellungnahme abgegeben zum Gesetzentwurf. Wir sind in Medien zitiert worden mit unserer Kritik, auch ganz explizit damit, dass gar keine Einsparung zu erwarten ist dadurch, weil die meisten ja wahrscheinlich umsteigen werden auf Extrakte, auch wenn sie die weniger gut vertragen, auch wenn sie ihnen weniger bringen als die Blüten, aber selbst zahlen werden die meisten wahrscheinlich nicht können, weil die Erstattung von der Krankenkasse kriegen, sind in der Regel schwer erkrankt und nicht irgendwie nur ein bisschen und haben dadurch häufig auch gar kein Einkommen mehr und brauchen eben auch die GKV-Erstattung. Deswegen haben sie sie ja angestrebt und diesen ganzen Ritt durchgezogen sozusagen mit ihren Ärzten, die Erstattung eben durchzuboxen. So einfach ist das ja auch nicht. Na, wer sich das leisten kann, der geht da gar nicht durch und lässt sich das so verschreiben. Insofern ist zu erwarten, dass die da quasi gezwungen sind, diese Leute zum größten Teil auf Extrakte umzusteigen. Und Extrakte sind teurer pro THC-Einheit als Blüten. Insofern könnte es auch für die GKV, für die Krankenkassen, teurer werden als vorher. Das haben wir alles sowohl in unserer Stellungnahme drin, als auch in der Presse sind wir schon damit zitiert worden. Aber das wird wahrscheinlich nicht reichen. Ja, auf jeden Fall ist die Gefahr da, dass auch wir und auch die ganzen Industrieverbände, die da jetzt auch schon mit dran sind und auch schon Stellungnahmen abgegeben haben, es ist sinnvoll, wenn ihr betroffene Patienten seid, wenn ihr euch auch noch zu Wort meldet in dem Zusammenhang. Und dafür haben wir euch die Abgeordneten des Bundestags aus eurer Gegend zur Verfügung gestellt. Wir haben diesmal keinen vorgefertigten Text, den ihr einfach so abschicken könnt als fertige E-Mail, wie bei früheren Mail-Aktionen, weil wir glauben, dass hier wirklich die persönliche Überzeugungskraft persönlicher Patientengeschichten wichtiger ist. Also wenn ihr wirklich bisher eben von der GKV Blüten erstattet bekommt, ihr werdet ja wahrscheinlich auch schon begründet haben, warum ihr Blüten braucht und keine Extrakte. Deswegen habt ihr die Blüten. Wenn es bei euch so ist, schreibt doch mal den Politikern bei euch aus der Gegend, dass das so ist und dass sie doch bitte aufhalten sollen, diese Streichung der Erstattung der gesetzlichen Krankenkassen für die Blüten. Und beschreibt euren persönlichen Fall, nicht zu lang, aber durchaus eindrücklich, ja, und vielleicht sehr konkret, welche Krankheit ihr habt und warum Blüten für euch die bessere Alternative sind. Vielleicht auch die einzige Alternative, wie auch immer. Weil das vielleicht noch die nötige zusätzliche Überzeugungskraft bringen könnte. Ja, ohne Gewähr. Und beschwert euch nicht, wenn ihr vielleicht keine Antworten bekommt. Die Abgeordneten bekommen jede Menge E-Mails. Aber je mehr sich da melden, desto besser. Ja, vielleicht haben wir noch eine Chance, das aufzuhalten. Ihr findet in der Videobeschreibung auch den Gesetzentwurf nochmal. Auch den erwähnten Artikel in der Pharmazeutischen Zeitung, wo unsere Stellungnahme erwähnt wird, unsere Stellungnahme selbst natürlich, aber natürlich auch den Link zur Aktionsseite, wo ihr die Abgeordneten aus eurer Gegend findet, damit eben nicht nur die Gesundheitsministerin oder nicht nur die zuständigen, zum Beispiel SPD-Abgeordneten im Gesundheitsausschuss erreicht werden, weil die wahrscheinlich sowieso auf eurer Seite sind, sondern eben die Breite der Fraktionen CDU und SPD in Bayern, CSU, erreicht werden können. Ja, also auf geht's, wenn ihr betroffen seid, mitmachen. Und was ihr auch nutzen könnt, ja, das ist schon die nächste DHV-Aktion, die wir an den Start schieben diese Woche, beziehungsweise das ist schon von letzter Woche, aber es ist die erste News-Ausgabe, seitdem ein Musterschreiben an die Führerscheinstelle für Erstauffällige. Also erstauffällig in dem Sinne, erste Auffälligkeit im Straßenverkehr mit erhöhtem THC-Wert. Jetzt mal fernab der Patientengeschichte, ihr seid ganz normale Konsumenten, erwischt worden irgendwann mit erhöhtem THC-Wert. Und zwar auch vor der Gesetzänderung, vor dem Cannabis-Gesetz und vor der Erhöhung des Grenzwerts. Also wenn ihr davor mit über 1 Nanogramm erwischt worden seid, habt eine MPU-Anordnung bekommen, die MPU nicht abgegeben, nicht gemacht, nicht abgegeben und daraufhin wurde euer Führerschein entzogen. Sowohl vorher als auch nachher. Ja, auch wenn ihr jetzt bei einmaligem Überschreiten von 3,5 Nanogramm nach dem Cannabis-Gesetz eine MPU-Aufforderung bekommen habt, die nicht gemacht habt, Führerschein verloren habt, könnt ihr es versuchen, mit diesem Musterschreiben euren Führerschein wiederzubekommen. Weil auch diese Regelungen angeglichen worden sind an die von Alkohol, dass man mehrfach auffällig sein muss, damit überhaupt eine MPU-Anordnung gerechtfertigt ist. Ansonsten hat man halt einmal ein Bußgeld, was man bezahlt, vielleicht auch eine kurzfristige Führerscheinabgabe für einen Monat oder so, genau wie bei Alkohol halt, aber dann kriegt man den wieder, beziehungsweise hat sein Bußgeld eben bezahlt und dann ist erstmal Ruhe. Und das war eben vor dem Cannabis-Gesetz anders und die neue Regelung gilt aber auch rückwirkend. Also, wenn das bei euch der Fall ist, die genauen Bedingungen könnt ihr nochmal nachgucken in unserem Artikel. Da gibt es eine genaue Checkliste, wann sich das lohnt, das zu tun. Dann könnt ihr es versuchen. Ist immer besser, auch einen Anwalt dazu zu nehmen. Ja, aber das kostet eben Geld, kann sich nicht jeder leisten. Und mit diesem Musterschreiben könnt ihr möglicherweise euren Führerschein zurückerlangen mit ein bisschen Glück. Versucht es halt mal. Ja, es sind ein paar Textbausteine dabei, je nachdem, welche Begründungen auch damals für die MPU-Anordnung herangezogen worden sind. Mal geht es auch um die Abbauwerte von THC im Blut, mal nicht. Ja, das müsst ihr euch dann entsprechend zusammensuchen. Aber in einigen Fällen kann das vielleicht hilfreich sein. Guckt euch aber genau an, ob ihr da auch betroffen seid sozusagen oder davon profitieren könnt. Was ihr auch versuchen könnt, wenn das Ganze in jüngerer Zeit passiert ist, ihr habt den Führerschein noch nicht entzogen bekommen, aber ihr habt eine MPU-Anordnung gerade auf dem Tisch liegen sozusagen, könnt ihr auch versuchen, euch damit gegen die Anordnung selbst zu wehren und nicht gegen den Führerscheinentzug. Muss man aber sagen, dagegen kann man erstmal keinen Widerspruch einlegen, offiziell, weil eine MPU-Anordnung kein Verwaltungsakt ist, sondern der Verwaltungsakt ist dann erst der Führerscheinentzug. gegen den man sich dann offiziell auch wehren kann. Aber ihr könnt es versuchen. Ja? Wenn ihr die Behörde da überzeugt mit den Argumenten, die wir da euch liefern, kann es auch sein, dass eine MPU-Anordnung mal zurückgezogen wird. Wahrscheinlicher ist das, wenn das Ganze dann auch noch mit Anwaltsbriefkopf kommt. Ja, aber ihr könnt es auch selbst versuchen, jedenfalls im ersten Schritt. Und wenn dann das nicht funktioniert, könnt ihr euch auch immer noch einen Anwalt nehmen und es dann nochmal versuchen. Also ein paar Leute könnten davon tatsächlich profitieren. Schaut euch das genauer an.
Alle sagen, Cannabis ist legal, aber du kannst es nirgendwo kaufen? Keine halben Sachen. Cannabiskonsumenten werden immer noch diskriminiert. Wir kämpfen für einen sicheren Zugang zu Cannabis in Fachgeschäften, praktikable Regeln für Eigenanbau und Anbauclubs sowie bessere Bedingungen bei Cannabis als Medizin. Unterstütze unsere Arbeit mit einer Spende oder Mitgliedschaft. Schon ab 5 Euro im Monat. Man muss die Pflanze gießen, damit sie wächst. Deutscher Hanfverband. Deine Stimme für echte Legalisierung.
Dann eine kleine Nachricht nochmal. Thema Modellprojekte, wo ich gestaunt habe. Eine Initiative aus Neuss. Da soll jetzt in der Innenstadt ein Cannabis-Fachgeschäft entstehen, also klassisch wissenschaftliches Modellprojekt zur Cannabisabgabe. Und zwar ist da auch der altbekannte Ökonomieprofessor aus Düsseldorf, Justus Haukapp, mit im Spiel, der da offensichtlich mithilft, diesen Antrag auf die Schiene zu bringen. Man wundert sich ein bisschen, ja, weil ja gerade die BLE, die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, die zuständig ist für diese ganzen Anträge, reihenweise Anträge abgelehnt hat. Zum Beispiel aus Frankfurt, aus Hannover. Die Berliner Bezirke haben eine Ablehnung mittlerweile und einige andere Städte, die einen Antrag gestellt haben. Und man fragt sich, naja, gut, könnte sein, dass einer der Anträge, die auf dem Tisch liegen, doch noch eine Genehmigung bekommt. Noch sind sie nicht alle abgelehnt. Aber dass jetzt noch jemand dazukommt wieder und sagt, nee, wir machen das jetzt, wir legen noch einen Antrag oben drauf, finde ich großartig, hält eben auch quasi den Bedarf weiter oben, ja, signalisiert, wir wollen es durchziehen. Die Uni ist eben auch beteiligt, ja, also seriöse Angelegenheit. Wir sehen den Bedarf für diese Forschung, da weiterzukommen in Sachen Cannabisabgabe, in Sachen Shops. Also das Thema ist nicht tot zu kriegen. Ja, gibt einfach neue Anträge, wenn die alten abgelehnt sind. Und irgendwann schafft man vielleicht doch noch den Durchbruch, so eine Genehmigung zu bekommen und dann die ersten wissenschaftlichen Modellprojekte zur Cannabisabgabe in irgendeiner Stadt dann auch zu sehen. So wie in der Schweiz ja tatsächlich schon längst praktiziert wird und auch mit guten Erfolgen. Apropos guter Erfolg, ich will mal kurz eingehen auf eine kleine, also eine kleine, ist eine tolle Veränderung, die das Cannabisgesetz auch mit sich gebracht hat, wo ich letztens drauf gestoßen bin, weil wir uns gefragt haben im kleineren Kreis, so, was ist eigentlich mit Chemiegras? Was ist los mit dieser ganzen großen Story? Vor 2-3 Jahren war das noch ein Bombenthema irgendwie, dass Schwarzmarktgras aufgepimpt worden ist mit chemischen, synthetischen Cannabinoiden in Anführungszeichen, zumindest die die Wirkung nachahmen von Cannabis oder auch an dieselben Rezeptoren docken, aber eigentlich in der Pflanze gar nicht vorkommen und auch viel gefährlicher sind, ja, dass solche Stoffe auf Schwarzmarktgras aufgetragen worden sind, zum Teil auch auf CBD-Gras, was ja an sich gar keine Rauschwirkung hat, um das dann als normales Schwarzmarkt-Marihuana zu verkaufen. Also anders als jetzt bei bestimmten Shops, die eben auch dazu schreiben, dass diese Stoffe drin sind sozusagen und da das Katz-und-Maus-Spiel existiert, dass Stoffe verboten werden und dann wieder neue Stoffe reingemixt werden und so weiter. Da wissen die Konsumenten wenigstens, worauf sie sich einlassen und dass sie sich auf Chemie einlassen. Aber wenn es auf dem Schwarzmarkt verkauft wird, da als normales Gras, ist das natürlich absolutes No-Go und auch gefährlich für die Leute. Gab es auch Todesfälle dazu. Und ja, da haben wir lange nichts von gehört, auch lange nicht drüber nachgedacht, auch nicht nachgeforscht oder so, weil es einfach irgendwie aus dem Fokus verschwunden ist. Deswegen habe ich jetzt mal nachgefragt beim Chef von legalhighinhaltsstoffe.de, eigentlich der einzigen Stelle, wo man nach wie vor immer noch und auch damals Proben einsenden konnte, wenn man den Verdacht hatte, da ist Chemie drauf, das ist Chemiegras und das da testen lassen konnte. Und die auch jede Menge gefunden hatten darin. Der hat jetzt geantwortet und gesagt, Carsten Türgel-Linz heißt er übrigens, schöne Grüße, die Einsendungen von Cannabis sind extrem rückläufig, also es gibt viel weniger Bedarf, viel weniger Leute, die das Gefühl haben, in ihrem Schwarzmarktgras ist Chemie mit drin. Und wir haben nur noch ganz selten Funde von synthetischen Cannabinoiden. Kein Vergleich zuvor der Freigabe. Also gut, Cannabisgesetz als Freigabe zu bezeichnen, ist ein bisschen sportlich, aber es gibt ja jetzt nur immerhin legale Bezugswege. Eigenanbau, zunehmend auch jetzt die Anbauvereine und vor allen Dingen die Apotheken. Und da ist scheinbar der Schwarzmarkt in einen gewissen qualitativen Wettbewerb reingeraten und scheint es sich nicht mehr zu leisten zu können, irgendwie da irgendwelche Grütze drauf zu machen, weil die Leute sonst in Scharen da weglaufen sozusagen. Gibt natürlich noch andere Erklärungsansätze. Ja, vielleicht könnt ihr ja selber mal drunter schreiben hier in die Kommentare, was ihr meint, wieso das so ist. Aber ich schätze zum Beispiel, Eigenanbau wird schon eine Riesenrolle spielen und eben auch Apothekengras und so weiter. Aber es gibt ja auch noch einen großen Schwarzmarkt. Da ist ja nicht so, als wäre der weg. Aber die synthetischen Cannabinoiden scheinen weitgehend verschwunden zu sein auf dem Schwarzmarkt. Schreibt gerne mal euren Eindruck dazu in die Kommentare. Noch eine kleine Nachricht aus den USA, die ich eigentlich nur bringe, weil ja in Deutschland immer noch diese bekloppte Diskussion stattfindet, ob nicht 25 Gramm legaler Besitz in der Öffentlichkeit viel zu viel sind. Ja, die Polizei am Moppern ist, dass sie da jetzt irgendwie die Dealer nicht mehr jagen kann und so. Und hat diese geringe Menge, die legale Menge in der Öffentlichkeit unbedingt drastisch reduziert werden muss. Und da kommt jetzt die Nachricht aus dem US-Bundesstaat Massachusetts, der übrigens auch eine Frechheit ist von der Aussprache her. Aber da ist die legale Besitzmenge jetzt verdoppelt worden von einer Unze auf zwei, also von 28, irgendwas Gramm auf zwei Unzen, also ungefähr 57 Gramm, die man jetzt damit sich rumschleppen darf, wo man gesehen hat, naja, ist ein bisschen wenig, ja, diese knapp 30 Gramm oder bringt nichts, ist auch ein bisschen mehr, ist immer noch eine Eigenverbrauchsmenge, gucken wir jetzt nicht so genau hin und ist doch eigentlich auch egal, müssen wir jetzt auch nicht verfolgen, so eine Pille-Palle-Menge da mit 60 Gramm, kein Problem. Und da geht auch die Polizei nicht auf Barrikaden oder was. Das ist so ein schöner Kontrapunkt irgendwie zu dieser ganzen Polizeijammer-Debatte um unsere 25 Gramm, die wir in Deutschland haben. Da wo eben schon länger legalisiert ist, geht es eher normalerweise in die andere Richtung und man wird ein bisschen entspannter, was diese Mengen angeht. Und dann kommt jetzt noch die geschichtliche Dimension dazu, die ich im Anfang erwähnt habe, ja, nochmal richtig weit zurück. Wir haben da so einen kleinen Battle auf einmal irgendwie im Moment, wenn ihr auch die letzten Ausgaben nochmal Revue passieren lasst, wo ich auch schon erzählt habe von irgendwelchen historischen Geschichten. Da hatten wir die Nachricht, dass in Sachsen-Anhalt bei Eisleben irgendwie so ein Fossil gefunden worden ist. Beziehungsweise, das haben sie, glaube ich, im Berliner Naturkundemuseum ausgegraben. Das kam ursprünglich aus der Gegend 56 Millionen Jahre, irgendwie so ein Abdruck von einem Cannabisblatt. Ja, dass so lange die Hanfpflanze schon auf der Erde unterwegs ist. Also schon, ja, auch ein zu den ganz, ganz alten Pflanzen mit ganz, ganz alten Wurzeln sozusagen zurückblickt. Also Hanf ist schon ziemlich lange auf der Erde offensichtlich. Das war eine dieser Nachrichten. Dann hatten wir die andere von diesem Museumsdorf in Düppel bei Berlin, die ja jetzt kein Cannabis mehr anbauen dürfen, weil niemand mehr für die Genehmigung zuständig sein will auf Bundesebene. Anderes Thema, aber die haben auch irgendwie alte Funde gehabt in diesem Dorf, das vor 800 Jahren schon eben Hanf da eine wesentliche Rolle gespielt hat und das ganz normale Kulturpflanze war in dieser Gegend hier. Und eigentlich sind ja diese alten Funde eher immer so aus dem Osten gekommen, insbesondere China, wo auch schon ganz früh Aufzeichnungen da waren für die medizinische Wirkung von Cannabis. Und da gibt es jetzt wiederum die neueste Nachricht, dass auch da schon sehr, sehr früh Cannabis eine sehr, sehr wichtige Kulturpflanze gewesen ist. Konkret geht es hier um das Neolithikum, was sich übersetzt in die Jungsteinzeit. Bisschen kompliziert, weil man das gar nicht genau jetzt an irgendwelchen Jahreszahlen festmachen kann. Jedenfalls wird auch in dem Artikel, den ich hier berichte, keine konkrete Jahreszahl erwähnt. Es geht ungefähr um die Zeit von vor 5000 Jahren, plus minus 1-2000, ja, je nachdem. Jungsteinzeit heißt, wird es so charakterisiert, das ist der Moment, wo die Jäger und Sammler angefangen haben, Ackerbau zu betreiben. Ja, und wo die Typen im Flitzebogen irgendwie zur Hacke gegriffen haben und Bauern geworden sind. Ja, da fängt die Jungsteinzeit an. Und ja, siehe da, es gab Ausgrabungsstätten in China, die eben aus der Zeit kommen, wo sie Bodenproben von den Siedlungen aus den Hütten da, aus den Siedlungsstrukturen genommen haben Und siehe da, überall Hanf, ja, jede Menge Hanfreste haben sie da gefunden in verschiedenen Gebieten. Einmal waren es 22 von 32 Samples, also 68%, zwei Drittel aller Samples, überall Hanf drin. Einmal waren es 72%, noch ein bisschen mehr, 47 von 65 Proben hatten Hanfrückstände mit drin. Und einmal waren es 51%. Also in drei verschiedenen Ausgrabungsstätten haben die Archäologen in der Mehrzahl der Proben Rückstände von Hanf gefunden, was eben heißt, also auch damals war das schon ein absolut alltäglicher Begleiter des Menschen und gehörte schon zu den fünf wichtigsten Nutzpflanzen des Menschen zu der Zeit in der Region, unter anderem eben auch mit Reis und Soja zusammen und eben Hanf. Also eine uralte Angelegenheit, der Mensch und der Hanf. Von daher, ein bisschen Normalisierung würde der Sache gut tun, noch sind wir nicht normalisiert genug. Termine haben wir noch ein paar. Ein paar habe ich schon genannt auch, aber es gibt zu den GMMs noch ein paar mehr. In Halle ein Hanftisch der Ortsgruppe am 8.5., also heute, 18 Uhr. Berlin, Global Marihuana Marsch, 9.5. Dann Darmstadt, Global Marihuana Marsch, auch 9.5. Dortmund, Global Marihuana Marsch, 16.5. Die hatte ich schon erwähnt. Und dann kommen noch dazu am 19.5. in Heidelberg, Let's Talk About Hanf. An den Neckarwiesen, glaube ich, wieder. In Halle, Kundgebung, kein Stecki, ist illegal, 24.05. Das war's. Werdet Mitglied beim Hanfverband, damit wir weiterhin schöne Musterschreiben machen können und Prozesse unterstützen können und alles, was wir so treiben. Stellungnahmen zu bekloppten Gesetzesvorlagen. Abonniert diesen Kanal, liked das Video, drückt die Glocke. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen grusamen Abend.